Ein himmlisches Willkommen, meine Damen und Herren, zur 272. Ausgabe des GamerWG-Podcasts. Heute dreht sich alles um das himmlische Schwert, The Heavenly Sword, das 2007 für die PlayStation 3 erschienen ist. Ein gutes halbes Jahr nach dem Launch im Westen. Und um dieses Event zu zelebrieren, habe ich mir heute den Jünger Kai eingeladen. Hallo Kai.
Hallo Maurice, hallo Hörer.
Und wir wollen heute darüber diskutieren, weshalb Heavenly Sword leider nicht sonderlich gut gealtert ist.
Boah. Ich finde das nicht so schlecht.
Es hat zu viele Macken, die es leider Gottes runterziehen.
Ja.
Aber gut, wer den GamerWG-Podcast seit einigen Jahren mitverfolgt, der weiß, dass ich erst vor gut 2-3 Jahren an meine PS3 gekommen bin. Und Heavenly Sword war immer so ein Titel, auf den ich ein bisschen neidisch geblickt habe, weil der Artstyle mich immer mitgenommen hat und ich halt gehört habe, das ist ein solider God of War-Klon. Und als Fan des Hack and Slay-Genres habe ich halt irgendwann, habe ich halt immer wieder gesagt, also ich habe jetzt eine PS3, ich will halt auch irgendwann mal zocken, aber es kommt halt immer wieder was dazwischen. Und dann hast du mich darauf aufmerksam gemacht, dass du mir das ja ausleihen könntest. Und dann habe ich mal einfach geguckt, was das auf eBay kostet. Ich habe es für 8 Euro noch was bekommen. 8 Euro ein paar zerquetschte. Ja, und das war's auf jeden Fall dann der Moment, wo ich dann zugeschlagen habe. Und ich habe es jetzt in einer guten Woche durchgezockt in 2 Spielsessions. Und das ist meine Geschichte. Aber deine geht ja doch tatsächlich zurück ins Jahr 2007, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, so ist es. Ich habe mir die PS3 so ein halbes Jahr nach Launch mit dem Spiel zusammen gekauft. Vorher war halt die Kohle nicht da, weil die hat ja damals noch 600 Euro gekostet.
Ja.
Und dann war halt das, also MotorStorm und Heavenly Sword waren meine ersten beiden Spiele, die ich mir mit der Konsole zusammengeholt habe. Ja, und ich war begeistert. Das ist sogar ein Spiel, was meine Frau gespielt hat. Das ist was ganz Seltenes. Ich kann nur sagen, wie das halt das erste Mal in der Konsole rotiert ist und ich die Optik und die Grafik da halt von dem Spiel gesehen habe, mir sind fast die Augen aus dem Kopf geploppt.
Hattest du zu dem Zeitpunkt schon eine 360?
Nee, eben nicht.
Okay, das macht's natürlich noch besonderer, ja.
Genau, und das ist nämlich wahrscheinlich auch deswegen, warum mir das halt so imposant vorkam. Ich habe vorher noch keine 360-Spiele gespielt und PS3 war meine erste Next-Gen-Konsole, jetzt Last-Gen. Ja, und da war das Spiel echt eine Augenweide. Also ich war ziemlich begeistert davon. Sowas hatte ich vorher noch nicht gesehen auf Konsole.
Ja, und dann lass uns als erstes anfangen mit der Grafik. Denn als ich das eingelegt habe, hatte ich so ein bisschen die Angst, dass das so ein Perfect Dark Zero wird. Etwas, was ich persönlich nie gespielt habe, aber von dem ich viele schreckliche Geschichten gehört habe von Leuten, die das zum Launch gekauft haben und dann Jahre später nochmal eingelegt haben und denen fast auch die Augen ausgefallen sind, allerdings eher im negativen Sinne.
Nee, also ich finde, das von der Grafik her ist das Spiel auch gut gealtert. Also das sieht immer noch ziemlich geil aus. Gibt Besseres mittlerweile, aber es sieht gut aus.
Ich war sehr überrascht, wie gut es noch aussieht. Also, wie gesagt, das ist 2007 rausgekommen. In dem Zeitraum ist auch das erste Assassin's... Nee, Quatsch. Doch, ich glaube, 2007 ist das erste Assassin's Creed rausgekommen.
Ich glaube eher 2008. Ich meine, das käme danach, oder?
Oh, verdammt. Jetzt wieder Live-Recherche.
Das wäre ein Jahr später rausgekommen, knapp.
Ich meine, ich hätte es Ende 2007 gekauft. Ja, 2007 ist es rausgekommen.
Also doch.
Und ich finde, das sieht besser aus als Assassin's Creed. Und ich habe damals halt als 360-Besitzer gesagt, wow, Assassin's Creed, das geiler wird's nicht.
Ja,
wie man sich täuschen kann.
Das erste sah ja auch sehr gut aus damals, klar.
Damals, ja. Eben. Ja, aber das ist weniger gut gealtert, finde ich, als jetzt das Heavenly Sword. Das Heavenly Sword hat den Vorteil, es hat einen leichten Anime-Look, plus es hat einen sehr, sehr asiatischen Artstyle und die Umgebungen wirken halt alle wie bombastische chinesische und japanische Tempel und die Schluchten, in denen diese dann gebaut sind, das hat alles einen sehr zeitlosen Stil, finde ich. Und das macht sich auch heute noch gut. Also wenn dann da wirklich halt so ein japanisch-typischer Kirschblütenbaum steht und die Blüten, die dann wirklich durchs Bild flattern, während du über eine gewaltige Brücke auf das nächste Tor zurennst und im Hintergrund sich halt so eine riesige Schlucht dir eröffnet, während die Sonnenstrahlen dir ins Gesicht strahlen, das ist tatsächlich immer noch beeindruckend. Und wer das nächste Spiel von Ninja Theory gespielt hat, das Enslaved, ich würde fast sagen, dass es technisch auf einer Ebene, das Enslaved ist vielleicht ein kleinen Ticken hübscher, aber nicht viel.
Was mich ein kleines bisschen sogar wundert, weil soweit ich weiß, haben die Unreal Engine benutzt dafür, ne? Und das ist schon kurios, dass das trotzdem so geil aussieht, weil die ist ja eigentlich nicht bekannt dafür, sehr abwechslungsreich zu sein.
Ja, es kommt halt auf den Entwickler an und was man für ein Genre produziert.
Ja, aber Heavenly Sword sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus. Ja, spielt in der Mongolei, soweit ich das noch im Kopf hab. Was ja halt so asiatisch angehaucht ist.
Könnte hinhauen, ja. kann ich nicht mehr zu sagen.
Jo.
Ninja Theory, die haben vorher noch ein Spiel auf der Xbox gemacht. Das haben wir uns rausgesucht. Das hieß Kung Fu Chaos und da hießen sie noch Just Add Monsters. Und deren nächstes Spiel war dann halt 4 Jahre später, also 2003 kam das Kung Fu Chaos raus. 2007 erschien Heavenly Sword, ihr zweites Projekt für eine Next-Gen-Plattform und dafür ist das echt super. Allerdings, und das hat Thomas in Folge 270 mir ja bestätigt, glaube ich, oder es war zumindest im Vorgespräch, genau wie Enslaved leidet das Spiel unter einem Problem, es hat so ein leichtes Dauerruckeln. Du merkst konstant beim Spielen, dass das nicht die perfekte Framerate hat. Es ist immer so ein klitzekleines Ruckeln drinne, was nicht stört, aber auffällt. Und das hat mich auch bei Enslaved ein bisschen gestört tatsächlich. Bei Heavenly Sword ist das weniger auffallend, finde ich, aber trotzdem bemerkbar.
Wo hast du Enslaved gespielt? Auf der PS3?
Auf der PS3, ja. Da soll es laut Thomas sogar schlimmer sein als auf der 360.
Genau, das ist auch so. Also ich habe den Vergleich gemacht, weil ich habe es auch zuerst auf der PS3 gespielt und dann hatte ich es nochmal irgendwann für die 360 und das sieht auf der 360 doch etwas flüssiger aus und die Texturen laden schneller nach. Aber das ist wohl eine Krankheit von der Unreal Engine, die läuft auf der 360 einfach etwas besser.
Ja, ich vermute, das hat auch was mit den Blu-ray-Ladezeiten zu tun, dass das Laufwerk halt einfach nicht hinterherkommt oder nicht so schnell hinterherkommt wie jetzt auf einem typischen DVD-Laufwerk.
Das kann gut sein, ja. Obwohl das Spiel ja sogar Sachen auslagert, ne, auf Platte. Also jetzt hier das Heavenly Sword.
Ja, das hat das mir geschrieben, als du das extra für den Podcast nochmal eingelegt hast. Was? Das musst du installieren?
Ja, ich wusste das nicht mehr. Habe ich echt vergessen, dass das nochmal da so rund 10 Minuten lang Daten auf die Platte schaufelt.
Ja, das dauert lange. Und das ist ja leider Gottes eines der früheren Spiele der PS3-Ära. Das heißt, es gibt noch keine Trophies. Und ich wollte tatsächlich, als ich es vorhin beendet habe, also ich habe es wirklich eine Stunde, bevor wir jetzt diesen Podcast aufgenommen haben, beendet. Ich gucke dann so meine Trophies durch und denke mir, wo ist das denn? Und dann, Moment, es hat ja gar keine.
Nee, sie haben mit dem Patch 1.1 gerade noch so das Rumble-Feature hinzugefügt damals, ja.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Aber Trophies nicht, nee.
Das ist mir gar nicht aufgefallen. Muss man das aktivieren im Spiel?
Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe das nur eben gelesen, dass mit dem Patch 1.1 halt das Rumble-Feature für den DualShock 3 hinzugefügt wurde. Weil wie das Spiel halt rauskam, gab's ja noch kein DualShock.
Ja. Das passt ja nicht rein mit Six Axis zusammen.
Nein, das geht nicht.
Wie Sony uns versichert hat.
Ja, das funktioniert nicht, ne? Das ist so ähnlich, wie Ubisoft keine weiblichen Charaktere in ihre Spiele einbauen können. Das
ja, aber zwei nicht. Spiele der gleichen Franchise im selben... Ja, Gott. Lass uns am Ende über die Story sprechen. Aber du hast gerade schon das Wort... Ach Gott, jetzt bin ich völlig raus. Du hast irgendwas gerade gesagt, Rumble. Und dann fällt natürlich auch das gutes alte Six Axis, also im wahrsten Sinne des Wortes alt. Das hat, glaube ich, danach nie wieder ein Spiel benutzt.
Ich kenne nicht viele, ne?
Und das Spiel hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Six Axis Feature aber wirklich bis aufs Letzte auszunutzen. Denn es gibt in dem Spiel, das ist ein Hack and Slay, wie wir schon festgehalten haben, immer wieder kleinere Passagen, wo man Projektile damit steuern kann. Und das ist am Anfang sehr unpräzise. Man wird besser drin. Man snipert dann wirklich zum Ende hin alles Mögliche weg. Spaß macht's trotzdem nicht, weil das immer wieder den Flow rausnimmt. Und oft genug, ich vermute, das liegt an etwas unsauberer in Programmierung, habe ich das Gefühl, ich habe den Gegner getroffen, aber der Pfeil, den ich zum Beispiel gerade manövriert habe, ist einfach durchgegangen. Und das war das gesamte Spiel über ziemlich ärgerlich, finde ich.
Das hatte ich nicht. Also ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Aber was halt stimmt, ist, dass es teilweise relativ ungenau ist zu steuern. Vor allen Dingen, wenn du diese Scheiben durch die Gegend schmeißt, um so einen Gong zu treffen oder sowas.
Das letzte Mal, wo du das machen musst, da musst du so einen Kopf hochziehen. Und da ist dann so ein Schild drauf. Und du musst den Schild, den du wirfst, an diesem anderen Schild abprallen lassen. Aber du hast nur ein Zeitfenster dafür, ein gewisses. Und ich habe das mehrfach versuchen müssen, weil ich immer wieder mit dem Six-Axis irgendwie falsch manövriert habe. Das Ding ist nämlich, anders als zum Beispiel bei einem Skyward Sword, wo man praktisch das V-Motion Plus resetten kann auf Knopfdruck, hast du halt hier wirklich irgendwo einen Nullpunkt. Und wenn du deinen Controller jetzt gerade ganz lässig hältst, dann ist der automatisch irgendwie auf schräg unten links ausgerichtet. Und das ist sehr ärgerlich.
Ja, das ist immer das Problem. In dem Moment, wo du halt anfängst zu zielen, musst du erstmal gucken, wo ist denn hier Null? Es geht auf, es geht runter, oh verdammt. Ja, das Problem hatte ich auch.
Es ist sehr störend, ja.
Ja, aber wie gesagt, wenn du dann halt gerade jetzt bei diesen Sniper-Sequenzen, wo du mit Kai spielst, so ein paar Mal hintereinander schießt, dann weißt du es irgendwann und dann geht's. Dann hast du es raus.
Aber, ja, klar, aber dann dauern die Passagen auch so ewig und dann sitzt man da ungelogen mal 10 Minuten irgendwie in so einem Transportmittel drinne und muss dann lauter Leute abballern und das zieht sich wie Kaugummi.
Obwohl, ich hatte die so schnell weggesnipert, dass ich ewig lang warten musste, bis die dann mal weitergefahren ist und dann ankam da. Schlimm, ja.
Ja. Ja. Oh Mann. Ja, dann sind wir aber schon mitten im Gameplay drin. Ich habe halt immer die God of War-Vergleiche gehört. Und ich würde nicht sagen, dass das hinhaut, weil das Spiel praktisch keine Rätselpassagen hat. Du rennst wirklich im Endeffekt nur von einer Arena zur anderen. Und meistens teleportiert dich das Spiel mit den Cutscenes halt in die nächste Arena. Das heißt, du musst nicht mal laufen, sondern du bist schon automatisch in der nächsten Arena drin durch die Cutscene. Und ich würde eher sagen, das ist so ein Arena-Hack-and-Slay.
Ja, mehr oder weniger. Die paar Rätsel, die drin sind, beschränken sich halt auf Türen öffnen irgendwie durch irgendwelche Mechaniken. Aber es ist halt ziemlich simpel immer und direkt zu erkennen.
Ja, man muss halt nur Six Axis irgendwie handhaben können und das klappt nicht immer auf Anhieb.
Ja. Und bei dem einen Tor musst du halt entweder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite nach oben und dann da erstmal einen Schalter, also erstmal ein paar Leute wegschnetzeln und dann so einen Schalter bedienen. Aber du musst es in der richtigen Reihenfolge machen, was mich auch angekotzt hat, weil ich hatte die Reihenfolge natürlich nicht mehr im Sinn und hab's falsch rum gemacht. Das heißt,
du musst auch erst links hoch, ne?
Ich. Ja, genau. Ich musste dann auch nochmal auf die andere Seite, also doppelt. Das hat mich auch genervt.
Ja. Nee, ansonsten muss man sich halt vorstellen, man wird in der Geschichte wirklich von Arena zu Arena gebracht. Es wird immer wieder erklärt, weshalb man jetzt gerade hier und da kämpfen muss. Und ich hab's vor einigen Folgen schon gesagt, ich werde in diesem Podcast heulen, denn das Spiel hat sau gute Ansätze im Kampfsystem, die allerdings alle irgendwie in den Bach untergehen durch lampige Programmierung. Ihr müsst euch vorstellen, unsere Hauptfigur Nariko, das rothaarige Mädel, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, das verziert das Cover, hat halt dieses Heavenly Sword und sie blockt automatisch Angriffe ab. Dazu gibt es zwei Angriffstasten, einen normalen Schlag und einen starken Schlag. Und relativ früh bekommt man schon die Fähigkeit, eine Art Distanzangriff, nenne ich das mal, mit das heißt L1 zu triggern. Das heißt, wenn man L1 gedrückt hält und dann Quadrat oder Dreieck drückt, halt die Tasten für normal oder starken Angriff, dann führt man Distanzangriffe aus. Und es gibt auch schwere Angriffe, die man auslöst, indem man R1 gedrückt hält. Und das gibt's dann halt auch in zwei Variationen, einmal mit der Quadrattaste und einmal mit der Dreieckstaste. Und das Coole ist, die normalen Angriffe sind blau und die starken Angriffe sind orange. Und alle anderen Angriffe haben praktisch keine Anzeige und das würde dann auf L1 fallen. Und daraus resultiert dann, dass wenn man praktisch automatisch blockt, also indem man nicht angreift, die Gegner halt anzeigen, okay, ich mache jetzt einen blauen Angriff, das heißt keine Taste drücken, abblocken automatisch und dann halt, wenn man das Timing raus hat, mit Dreieck kontern. Und das gibt's dann natürlich auch mit der Orangen, also mit dem R1-Angriff, kann man ebenfalls dann die Orangen-Angriffe kontern. Und dann gibt's noch rote Angriffe, die man nicht kontern muss. Dafür hat man dann die God of War-typische Ausweichrolle. Und das klingt in der Theorie richtig gut. Das habe ich ja vor ein paar Folgen gesagt. Wenn das technisch gut umgesetzt wäre, dann wäre das noch ein Ticken tiefer, das Kampfsystem, als das von God of War. So ist es leider reine Glückssache geworden, weil Gegner dich angreifen können, während du in einem Konter drinne bist oder in einer Quicktime-Animation und so dir teilweise in fast 99% der Fälle nicht die Möglichkeit gegeben wird, überhaupt zu blocken, beziehungsweise zu kontern. Oder sehe ich das falsch?
Ja, so mehr oder weniger hast du recht. Also das Kampfsystem ist relativ ungenau irgendwie. Also die kommen mit ihren Angriffen fast immer durch. Ich krieg das Timing da auch nicht in den Griff irgendwie, dass ich jeden Schlag kontern kann oder so. Ich meine, ab und zu klappt es und da kommen auch ziemlich coole Cutscenes, wie dann halt die Gegner erledigt werden. Aber meistens funktioniert es halt sehr schlecht. Und die Gegner kommen mit ihren Angriffen durch, mein Block funktioniert nicht oder ich komme mit meinem Angriff halt nicht durch, weil die auch schon wieder in der Animation drin stecken. Das ist irgendwie alles sehr ungenau und verkommt zum reinen Glücksspiel.
Ja, hinzu kommt, dass wenn man selbst normal angreift, die Gegner praktisch alle Angriffe parieren. Du kommst nur selten durch selbst die Standardgegner durch. Und mir ist aufgefallen, wenn ich dann halt gesagt habe, okay, dann konter ich halt, dass die Gegner dann nicht angreifen. Das ist dreist von der KI, aber in normalen Kampfsituationen, es gibt Ausnahmen, die, wenn man zum Beispiel auf dem großen Schlachtfeld ist, aber wenn man normal durch die Arenen zieht und dann einfach mal sich entscheidet, nicht anzugreifen, dann greift auch die KI nicht an. Das heißt, dass man in einer Pattsituation ist. Wenn ich jetzt angreife, dann blocken sie. Wenn ich jetzt nicht angreife, dann greifen sie mich aber auch nicht an, dass ich kontern kann. Und wenn ich angreife, dann kann es sein, dass hier jemand, der hinter mir steht, dann plötzlich seine Animation startet. Und ich dann entsprechend getroffen werde, weil ich nicht schnell genug reagieren kann. Und das ist äußerst ärgerlich gewesen. Und es hat mich nicht wirklich viele Tode gekostet. Ich bin überraschend wenig gestorben in dem Spiel. Aber wenn du dann halt siehst, wie deine Energieanzeige sich langsam leert und du weißt, das ist eigentlich nicht deine Schuld in vielen Fällen, ist das schon ein bisschen, es zieht schon ein bisschen runter an der Stimmung.
Ja, also ich bin auch eigentlich nur immer bei den Bossen irgendwie mal gestorben, ansonsten in den normalen Kämpfen gar nicht. Und es gibt ja auch einen Kampf, wo du tatsächlich nur kontern musst, ne? Das ist ja da deine Aufgabe, nur zu kontern, anders du sollst die ja nicht töten. Das sind ja deine eigenen Leute, die dich da angreifen.
Ich hab trotzdem 3-4 gekillt.
Ich hab immer alle gekillt früher. Ich hab jetzt beim dritten Mal spielen das erste Mal es geschafft, diesen blöden, beschissenen Lähmungsangriff da hinzukriegen. Sehr schön. Ich wusste das nämlich nicht. Oder beziehungsweise Ja, ich hab's nicht gesehen. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich beim ersten Mal durchspielen auch alle gekillt habe. Aber es hat keinen Einfluss. Also es spielt überhaupt keine Rolle, leider, ob du sie tötest oder nicht. Ja.
Leider, ja.
Was ich eigentlich blöd finde, ja.
Hinzu kommen sehr, sehr ärgerliche Quicktime-Events. Und diese Quicktime-Events sind deswegen ärgerlich, weil die Entwickler entweder Skills haben, die unsere bei weitem übertreffen, oder aber sie das nicht geplaytestet haben. Denn die Reaktionszeit, die diese Quicktime-Events abverlangen, ist übermenschlich. Ich habe noch nie Probleme mit Quicktime-Events gehabt. Wenn Tim sagt, das geht ihm zu schnell, dann habe ich oft das Gefühl, dass ich eigentlich finde, dass die genau richtig sind vom Timing her. Wenn egal, ob das jetzt ein God of War ist oder halt andere Spiele mit Quicktime-Events, mir fällt gerade normalerweise nichts anderes ein. ja, ich hatte noch nie Probleme mit Quicktime Events. Azura's Wrath da, Punkt. Und dann zocke ich Heavenly Sword und da wird er mir eine Taste eingeblendet und nach einer Millisekunde ist die schon wieder weg und dann wird mir angezeigt, dass ich zu spät das gedrückt habe. Dann wird mir das als rot wiedergegeben und ich versammle das Quicktime-Event und das kann in einigen Bosskämpfen tödlich enden.
Ja, vor allen Dingen, wenn du gegen die Schabe kämpfst, dann füllt sich seine Energieanzeige wieder auf, wenn du das versammelst.
Oder im finalen Quicktime-Event stirbst du. Ja. Das ist mir einmal passiert.
Das ist echt scheiße.
Ja. Ja, das ist so eine Sache, das hattest du ja mir dann auch nochmal bestätigt. Man kann das praktisch auswendig lernen, anders schafft man das gar nicht. Es werden immer dieselben Buttons angezeigt. Und das hat einen Lerneffekt, aber das ist ein Lerneffekt, der eigentlich nicht hätte sein müssen.
Ja, aber ich finde die Rücksetzpunkte, außer halt bei den Bosskämpfen, das ist ärgerlich. Aber ansonsten sind die Rücksetzpunkte ja eigentlich immer recht gut gesetzt, so dass du das gut eigentlich immer hinkriegst.
Ja, aber du stirbst nur bei den Bossen. Und da ist das besonders ärgerlich, weil zum Beispiel der erste Boss gegen diesen Flying Fox, wenn du da stirbst in der letzten Phase, und das ist mir passiert, dann musst du den gesamten Kampf, das heißt alle drei Runden nochmal machen. Alle drei Gegnerwellen, die er auf dich schickt, musst du nochmal machen. Und dann musst du, ohne dass du halt deine Energie zurückbekommst, nochmal gegen ihn antreten. Und würdest du das nochmal scheitern, das Quicktime-Event, das endet nämlich mit einem Quicktime-Event, die Bosse, dann darfst du den ganzen Spaß nochmal machen. Und das sind meistens 10-15-Minuten-Segmente, wo das einfach nur störend ist, dass du dann halt wirklich dadurch verlierst, dass du nicht wusstest, was kommt. Und dir nicht genug Zeit zum Reagieren gegeben wird.
Aber das ist tatsächlich auch nur beim ersten Boss so, ne? Dass du alle Phasen neu machen musst.
Bei der Fischfrau musst du das auch machen.
Ist das
Wenn
da
du in
auch
der
noch
zweiten
so?
stirbst, dann musst du die erste auch nochmal machen, ja.
Ja, ich weiß es nicht. Ich bin bei der nicht gestorben.
Ja, ich schon. Ich hab's halt zum ersten Mal gespielt und ich bin bei der Fischfrau auch in der zweiten Phase einmal gestorben und dann musste ich die komplett nochmal machen.
Aber vor der dritten Phase hast du auf jeden Fall einen Checkpoint. Das weiß ich, weil du da ja
da bin ich nicht mehr gestorben.
Da spielst du zwischendurch nämlich auch mal kurz Kai, glaube ich. Und deswegen brauchst du da nichts zu machen. Also da musst du nicht nochmal von vorne anfangen. Da musst du nur die dritte Phase neu spielen. Und bei den nachfolgenden Bossen ist es auch so. Also die haben auch drei Phasen normalerweise und zwischen den Phasen setzen Checkpoints.
Jetzt hätten sie meinetwegen schon mal den ersten beiden Bosskämpfen machen können.
Verstehe ich auch nicht ganz. Also die haben sich wahrscheinlich gedacht, oh, die sind doch so harmlos, da brauchen wir das nicht. Das geht so. Aber
hast du das noch im Kopf, ob man sich einen Schwierigkeitsgrad auswählen kann am Anfang? Das weiß ich nämlich nicht mehr.
Also den Höllenmodus, weil ich es ja schon mal durch hatte, hatte ich ja schon freigeschaltet. Und du hast nur Normal- oder Höllenmodus. Also gehe ich mal davon aus, dass man nur Normal spielen kann.
Ja, okay. Weil sonst hätte ich nämlich gesagt, hätte ich es fast bereut, dass ich es nicht auf einfach gestartet habe. Nee. Weil, wie gesagt, es gibt einige Frustmomente, die halt durch das Kampfsystem und diese Quicktime-Events leider Gottes entstehen.
Ich war ja fast dazu geneigt, es mal auf Höllenmodus auszuprobieren, aber weil ich wusste, dass der letzte Kampf so bestialisch schwer ist, habe ich es nicht getan.
Ja. Oh Gott. Wollen wir denn langsam zur Story kommen?
Ja, würde ich
denn
sagen.
Ich kann jetzt nichts über die Musik sagen. Die ist so vor sich hingeplätschert, aber vorher dann zumindest noch über die Synchronisation. Ich habe es mit der englischen Synchronisation gespielt. Und ich find's beeindruckend, was Ninja Theory 2007 schon es geschafft hat mit Gesichtsanimation. Also die Lippenbewegungen sind 1A zu der englischen Sprachausgabe synchronisiert. Und die Gesichtsanimation. Du siehst denen richtig, wenn der Bösewicht König Bohan schreit, dann siehst du das ihm auch am Gesicht an und hörst es auch an der Stimme. Und das ist ein wunderbares Zusammenspiel, was auch heute immer noch echt beeindruckend ist. Und ich kenne viele Spiele aus heutiger Zeit, die das von der Qualität, wie es Heavenly Sword hat, tatsächlich nicht so hinbekommen.
Ja, also das sieht auf jeden Fall immer noch ziemlich geil aus. Da haben sie richtig gute Arbeit geleistet. Aber es ist ja auch alles Mocap, alles.
Ja, du hattest es auf Deutsch gespielt? Kann man sich die deutsche Synchro geben, oder?
Ja, ich habe es auf Deutsch gespielt und die deutsche Synchro ist solide. Der Einzige, der mir nicht gefällt, ist also König Bohan. Der hört sich ein bisschen quietschig und verweichlicht an irgendwie im Deutschen. Der hat so eine Quietschstimme. Nicht ernst zu nehmen.
Was schwer ist, weil das muss man
extrem lustig ist.
Das muss man den Bösewichtern lassen. die haben saulustige Dialoge. Also das Spiel ist überraschend lustig, wenn es um die Bösewichter geht. Und die Guten alle mit finsterer Miene und ernsten Themen, während die Bösewichter sich konstant schlapplachen. Das ist herrlich.
Ja, also ich habe auch gut gelacht. Und ich habe ja gesagt, ich liebe Kai. Und die hat auch ein paar ganz exzellent lustige Szenen, finde ich. Also die ist auch lustig und witzig. Auch wenn sie ein bisschen beschränkt wirkt manchmal.
Ja, sie ist ja irgendwie die letzte eines Volkes, sage ich mal. Und da kommen wir jetzt schon langsam halt in den Story-Part. Also wer jetzt tatsächlich Lust hat, sich das nochmal anzuschauen, der schaltet dann jetzt lieber ab, weil wir jetzt in den Spoiler-Story-Part kommen. Und sie ist praktisch die letzte Überlebende ihrer Art. Man findet ja ihre Mutter später praktisch in der Schatzkammer praktisch des Königsborns, und da hat er sie, also die Leiche denn ihrer Mutter, als Trophäe ausgehängt.
Ja, was ich ziemlich eklig fand.
Ja.
Warum das so sein muss, weiß ich auch nicht.
Ekelhaft. Aber gut, das ist, wie der Titel vielleicht vermuten lässt, dreht sich alles um das Heavenly Sword. Ein Schwert, das eine Legende mit sich trägt, dass irgendwann ein Mensch auserwählt wird, geboren wird, der mit diesem Schwert den Götterstatus erreicht und dann irgendwas machen wird. Ich weiß nicht, ob von Frieden die Rede war oder so, aber es wird auf jeden Fall irgendwann ein Mensch auftauchen, der dann durch dieses Schwert den göttlichen Status erreicht, und alle gehen davon aus, dass das Noriko ist. Oder Nariko, Mann. Nariko heißt die Frau.
Ja, ist irgendwie so dieses typische, ne, die Auserwählte. Ja. Es geht wohl darum halt, dass dieses Schwert die Energie irgendwie aus der Person bezieht, die halt das Schwert hält oder führt. Und da soll halt eben diese eine gewisse auserwählte Person dann sein, die damit dann quasi ihr Volk verteidigt und dann halt übermenschliche Kräfte hat und auch gewinnt. Aber zu welchem Preis?
Oh ja, direkt am Anfang stirbt die gute Nariko. Und das ist so ein God of War Moment gewesen, und das meine ich wirklich mit God of War Moment. Du hattest mir das Ende gespoilert, aber da hattest du auch eine andere Szene vergessen. Und da bin ich froh drum, dass du es vergessen hattest. Als ich nämlich gesehen habe, dass du direkt im Prolog stirbt, habe ich mir gedacht, das ist hundertprozentig so ein God of War Ding. In God of War, wir erinnern uns zurück an den allerersten Teil, da sieht man in den ersten 5 Minuten, wie sich Kratos von der Klippe stürzt. Und am Ende wird dann aufgelöst, was und wieso, und dann geht die Story ja danach tatsächlich noch weiter. Und auch hier ist das so der Fall, was du aber zum Glück nicht mehr wusstest. Und
nee, das hatte ich vergessen über die Jahre.
Und es ist auch hier wieder so ein God of War Moment. Die Story geht danach noch weiter, aber sie stirbt halt, und dann taucht sie im Menü auf, wo sie dann mit der Kamera rumdiskutiert, während im Hintergrund halt überall diese Schwerter aus dem Boden ragen und als Kapitelmarker dienen. Das ist so ein Versuch, das Hauptmenü mit der Story zu verknüpfen. Was cool war, allerdings gleichzeitig ärgerlich, weil man erst dann, wenn man den Prolog durch hat, die Untertitelsprache und so weiter ändern kann. Und das ist so ein Ding, wo ich mich auch frage, also hättet ihr mir nicht zumindest die Optionen schon im Startbildschirm geben können? Das war sehr unglücklich, leider Gottes.
Du kannst irgendwie nur im Startbildschirm auswählen, fortsetzen und dann den Schwierigkeitsgrad, glaube ich, noch, ne?
Ja.
Mehr geht nicht. Und dann kommst du erst in dieses Kapitelmenü hinterher, oder beziehungsweise du kommst nur zwischen den Kapiteln in dieses Menü rein, oder du musst halt stoppen.
Ja.
Ja. Aber es ist lustig, wenn sie immer die Kamera anbrüllt und fragt, warum sie jetzt hier eigentlich tot ist und wofür, weshalb. Es ist ganz witzig.
Ja, ja. Aber dann spult die Zeit ein wenig zurück, und wir erfahren, wie es halt zu dieser großen Schlacht kommt, wo nur Nariko stirbt. Und ja. Ne?
Ja, ist halt Bohan, der da versucht, das Reich da irgendwie zu unterjochen, und der Clan-Chef, wie heißt er, Meister Shen, also der Vater von Nariko, versucht halt seinen Clan da zu verteidigen gegen diesen bösen Bohan, und hat halt auch dieses himmlische Schwert, was Bohan haben will. Und als er dann den Vater quasi gefangen nimmt, entschließt sich Nariko halt als Tochter von ihm und Kriegerin, das himmlische Schwert im Kampf gegen Bohan einzusetzen. Obwohl sie genau weiß, dass sie das wahrscheinlich nicht überleben wird. Aua.
Ja, ja.
Das ist ihr anscheinend egal.
Ja, ja, und im Verlauf geht es dann halt einfach nur darum, sie stürmt die Festung von Bohan, ihren Vater zu befreien. Er wird dann allerdings selbst gefangen genommen.
Und dann muss Kai wieder dran.
Dann muss Kai sie retten und das Schwert ihr bringen. Und dann hat sie das Schwert wieder und dann vergehen die Tage einfach mal so irgendwie im Flug plötzlich. Und plötzlich sind wir halt im Finale. Und dann stirbt sie, wie gesagt. Und weil sie sich halt in dieser anderen Welt im Hauptmenü wehrt, erlangt sie diesen göttlichen Status tatsächlich. Und das macht König Bohan natürlich weniger glücklich. Und er wird die ganze Zeit von so einem Raben verfolgt. Und der scheint tatsächlich nochmal im Rang höher zu sein als Bohan selbst und verleiht ihm dann übermenschliche Kräfte. Und es findet dann praktisch wirklich einen Kampf zwischen Himmel und Hölle statt.
Ja, genau. Das ist also, er sieht ja auch so ein bisschen teuflisch aus mit seinen Flügeln dann und alles. Ja, und dann bekämpfen die zwei sich dann halt auch in drei Phasen,
und
wovon die dritte hervorragend ist.
Ja, auf dem Weg halt zu Bohan trifft man auf seine Offiziere. Das ist zum einen sein Sohn, Roach im Englischen, der mit dem er nicht so ganz zufrieden ist, sagen wir es mal so.
Och, der mag den doch. Ich weiß nicht, was er ihm alles an den Kopf schmeißt, aber er macht den schon ziemlich fertig, die arme Sau, aber naja.
Ja, dann Flying Fox, der irgendwie ein Schwert hat, was auch gleichzeitig seine Flügel sind. Das habe ich nicht so ganz gecheckt.
Irgendwie, ja. Das ist wie so ein Fächer hinten auf dem Rücken und damit kann er auch fliegen, ja.
Und das ist dann gleichzeitig aber auch ein Doppelschwert. Also es ist sehr, sehr komisch. Und Whiptail, das ist so eine Fischdame, wo ich nicht ganz verstanden habe, ist das die Mutter von dem Roach gewesen, weil sie tatsächlich ihn einmal als Sohn anspricht.
Aber Nariko spricht bei ihr von Schwester, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Also es ist sehr kurios.
es ist alles sehr, sehr fragwürdig, wie das da abläuft.
Aber die haben sowieso, da hätte man vielleicht diese animierte Serie dazu gucken müssen, weil der Master Chen auch mal zwischendurch irgendwie erwähnt, dass Bohan und er zusammen zur Schule gegangen sind oder zusammen studiert haben irgendwie. Also irgendwo müssen da zumindest Freundschaften oder vielleicht sogar Verwandtschaften vorkommen. Aber dazu müsste man sich wahrscheinlich diese Serie angucken.
Okay. Ja. Machen wir dann für nächstes Mal.
Ja, habe ich jetzt auch. Ich habe es, wie gesagt, heute erst nochmal gelesen, dass es da ja was zu gab. Aber jetzt ist es mir dann auch wieder eingefallen. Die konnte man sich damals übers PSN runterladen, diese Videos. Aber ich habe sie nicht geguckt. Keine Ahnung, warum.
Okay. Ja, also was ich jetzt noch machen will, ist halt einige Sequenzen im Spezifischen ansprechen. Und ich glaube, du hattest das schon im letzten Podcast, wo du dabei warst, erwähnt, halt diese Brücke.
Ja.
Wo man das mit Kai das zweite Mal halt ihre Waffe benutzen muss. Und das dann auch so eine 10-Minuten-Sequenz ist, wo man dann halt Leute abschießt. Und das wiederholt sich leider. Es gibt ein Kapitel, was praktisch nur mit Kai gespielt wird. Und das geht vielleicht eine Stunde. Aber es hat sich so lang angefühlt. Ich wollte es ausmachen einfach. Das Ding ist, ihr Spielprinzip ist halt noch ein Ticken limitierter als das von Nariko. Also sie hat halt nur diese Schusswaffe und alles, was sie tun kann, ist damit entweder rumschießen oder die Gegner durch einen Übersprung halt zu betäuben für einen ganz kurzen Augenblick. Und alles, was man dann mit ihr macht, eine Stunde lang, ist Leute abzuballern. Mal muss man die Gegner abballern, halt während man über so eine Schlucht fährt in so einer Gondel. Das hatten wir ja vorhin schon angesprochen. Dann steht man auf so einer Brücke, wo mehrere Tore sind, die die Gegner nach und nach aufmachen. Und da muss man die auch besiegen. Dann klettert man einen Turm hoch, wo auch von allen möglichen Seiten Gegner auftauchen und man die dann erstmal wegsnipern muss. Und das geht halt hin und her. Und dann ist man ganz oben im Turm. Da muss man Leute besiegen, die man entweder nur durch Explosives besiegen kann oder indem man ihren Kopf trifft, weil sie der Rest des Körpers gepanzert ist. Und das sind alles so Zeitfresser, die auch einfach mir persönlich keinen Spaß gemacht haben, weil sie sich immer in die Länge gezogen haben. Und ich finde die Idee nett, aber die Umsetzung ist zu penetrant gewesen, halt vor allem ein gesamtes Kapitel damit zu füllen. Das war mir irgendwann einfach zu viel des Guten.
Ja, und da ist der Unterschied. Ich hatte da meinen Spaß mit. Ja, ich fand das ziemlich cool.
Du findest sie ja nur super, weil sie auch Kai heißt, ja.
Ja, nee, das hat mit nichts zu tun. Ich hatte da echt meinen Spaß mit. Ich habe da keine Probleme mit gehabt. Aber wie gesagt, bei der Gondelsequenz war ich so schnell mit dem Snipern, dass ich teilweise da original 2 Minuten nichts zu tun hatte, bis die dann mal weit genug gefahren war, bevor das Ding zusammenkracht.
Nee, also ich bin oben, wo man das Passwort finden soll, bin ich einmal gestorben, weil ich die Typen, die man nur am Kopf treffen kann. Das habe ich einmal nicht geschafft. Und dann sind sie mir zu nahe gekommen und das war mein Verhängnis und dann musste ich es nochmal machen. Und so ist die Stunde vielleicht zusammengekommen, aber nee, ich fand die Passagen schrecklich. Ganz ehrlich. Dann gibt es auch Passagen, wo man mit Nariko einen Katapult bedient und auch da darf man wieder wunderbar Six-Axis benutzen. Ganz ehrlich, wie funktioniert das, wenn man ein Katapultgeschoss schießt, dass man das dann wirklich nochmal in alle Himmelsrichtungen manipulieren kann? Ich weiß es nicht ganz, aber die Bösewichter waren ja auch so clever, auf ihre Katapulte mehrere Punkte zu verteilen, die alle sichtbare Schwachstellen sind. Die man dann locker zielen kann, ja.
Ja, ich weiß auch nicht, wie das mit den Pfeilen funktioniert, dass die rauf und runter fliegen während der Flugbahn. Also während des Fluges kannst du die auch nach oben steuern, wenn du die Gegner oben auf dem Turm abschießen willst und so.
Ja, und um die Kurve, weißt du? Also das ist
um die Kurve, ja. Es ist schon ein bisschen...
Wie hieß der Film mit Angelina Jolie?
Wanted.
Genau, das ist so pre-Wanted.
Ja, genau. Kurvenflugbahn.
Ja. Oh Mann, ey.
Ja, aber wie gesagt, ich hatte mit diesen Schusspassagen schon meinen Spaß. Ich habe das gerne gemacht.
Nee, mir war das zu doof. Also, hätte man als Alternative angeboten, dass man die Geschosse auch mit dem Analogstick steuern könnte, hätte sie wahrscheinlich weniger störend gefunden. Aber ich bin halt 2 Mal in diesen Passagen deswegen draufgegangen, weil ich das mit dem Six-Axis die ersten Male halt einfach nicht hinbekommen habe. Und ich finde sowas, also wenn man der Steuerung wegen stirbt, dann stimmt irgendwas mit der Steuerung nicht. Und es gibt so viele Spiele, die das richtig machen, die dir einfach eine Alternative anbieten, die dir sagen, hier, guck mal, willst du Motion-Steuerung oder willst du lieber traditionell mit dem Analogstick steuern? Das haben viele Wii-Spiele hinbekommen.
Da wollte ich gerade sagen, sterben wegen der Steuerung, das hatte ich bei Skyward Sword.
Oh, ja, ich
des
auch.
Öfteren, ja.
Und das ist mir zu blöd gewesen. Ansonsten ist halt wirklich nur Kampf von Arena zu Arena, die dann auch oft wirklich schön aussehen. Also dann kämpft man sich zum Beispiel auf so ein Gefängnisareal vor, wo man dann seine Leute befreit. Dann kämpft man später in einer Arena, wo dann halt auch wirklich oben Leute in besser Kolosseumsmanier um dich herum mitfeiern, dass du jetzt hier gerade abgeschlachtet werden sollst.
Ja.
Und die Set-Pieces sind alle durch die Bank durch ziemlich geil. Und weil das natürlich ein frühes PS3-Spiel ist, gibt es am Anfang und am Ende diese Mega-Passage, wo du auf einem ganz riesigen Feld stehst mit Tausenden von Gegnern, die alle gleichzeitig dargestellt werden und das Spiel, da es eh konstant ruckelt, fällt es nicht mehr auf, dass es dann da vielleicht mal ein bisschen mehr ins Stocken kommt.
Ja, wollten sie mal beweisen, was der Cell-Prozessor so drauf hat, ja.
Ja, ich finde trotzdem, dass das beeindruckend ist. Also vor allem am Anfang, wenn du halt an dem Katapult stehst und dann steht da besiege 700 Gegner. Und du kannst dann halt wirklich mitzählen, wie viele Gegner du da gerade gekillt hast. Und das stimmt so halbwegs mit der Zahl, die oben angezeigt wird. Das ist schon beeindruckend. Das ist schon immer noch beeindruckend, finde ich.
Ja, die Massen, die da durch die Gegend laufen, das ist schon nicht schlecht, ja.
Ja.
Das stimmt. Aber am Ende die 500, hast du recht, das ist sehr nervig.
Ja, ja, ihr müsst euch vorstellen, so im Finale, dann steht ihr halt vor dem Tor und wieder auf diesem Schlachtfeld und dann habt ihr so einen Raketenwerfer. Und ich habe leider nur 250 davon gekillt und man muss 500 killen. Und das heißt, ich musste dann 250 per Hand umbringen. Und alles, was ich gemacht habe zu dem Zeitpunkt, das zeigt wieder, wie kaputt das Kampfsystem ist. Ich habe dann nur noch Dreieck gedrückt. Ich habe nicht mal den Analogstick bewegt. Ich habe den Controller hingelegt und nur auf Dreieck gedrückt. Und ich habe es geschafft. Ich habe das, wie gesagt, auch auf Video. Denn, und das ist ganz komisch, wer sich an den DMC-Podcast erinnert, da habe ich gesagt, das Einzige, was dem Kampfsystem fehlt, ist ein Auto-Aim, beziehungsweise halt ein Anvisierknopf. Dieses Spiel hat Auto-Aim. Und das hat mich so angekotzt. Weil wenn ihr gerade rumrennt und dann halt auf diese Katapulte zurennen müsst und unter Zeitdruck und euch jemand angreift, dann bleibt Nariko stehen, weil sie durch das Auto-Aim sagt, nein, der Gegner hat jetzt Priorität, ihr könnt nicht einfach wegrennen. Und in diesem Fall stört es massivst. Hat allerdings auch den Vorteil, dass man wie blöde in dieser Sequenz seine 250 Gegner in 10 Minuten zusammenbekommt, wenn man einfach nur auf Dreieck drückt.
Ja, ich habe das immer mit dem Fernhalteangriff da gemacht, also L1 gedrückt und das Schwert geteilt und dann mit den Ketten um mich rumgewirbelt, dann fliegen die da wirklich in Massen weg. Das ging dann eigentlich ganz schnell.
Ja, ja, nicht so effektiv wie Kratos Chaos-Klingen, aber
aber ähnlich.
Ähnlich, ja. Nee, also das ist, es hat, wie gesagt, das Tragische an dem Spiel ist, dass da die ganzen Ideen vorhanden sind und man sie auch sieht. Und das alles nur daran scheitert, dass es halt nicht gut umgesetzt ist. Und wo wir gerade bei den Katapulten sind, da kommen wir dann zum nächsten Punkt. Der rechte Stick ist für die Ausweichrolle da. Mit den hinteren Schultertasten kann man die Kamera nach links und rechts ein wenig rotieren. Und wenn man dann diese beiden Katapulte zerstören muss, dreht sich die Kamera automatisch mit ab einem gewissen Punkt. Und wenn man dann von den Katapulten wegrennen will, dann dreht sich die Kamera links und rechts und links und rechts, weil sie nicht weiß, wo du gerade hinläufst. Und weil das auch gleichzeitig deine Bewegung beeinflusst, läufst du dann halt wirklich Slalom. Und
das ist wie ein Besoffener. Rennst du da hin, um diesen scheiß Punkt zu finden, wo du dann die QTEs starten kannst. Das ist blöd.
Ja, dass ich denn das erstmal auch natürlich versemmelt habe, weil ich nicht wusste, was man machen muss. Und das ist doof, Leute. Also wie gesagt, es ist wirklich schade. Also dass Konventionen, die halt Devil May Cry 2001 und God of War 2005 oder wann das rauskam, gemeistert haben, eine Konsolenära davor, dass die Macher bei Ninja Theory nicht alles irgendwie bedacht haben. Also halt so Dinge, feste Kamera, okay, aber dann zu sagen, dann bewegt sie sich in gewissen Situationen, die dann halt zu solchen Irritationen führen können, das ist ärgerlich. Halt zu sagen, das Blocken und Auto-Aim ist drinne, aber die Gegner halt so zu programmieren, dass sie das ausnocken können, dieses Konzept, das ist nicht zu Ende gedacht. Und das ist halt wirklich, finde ich persönlich, auf das ganze Spiel leider anzuwenden, auf die ganzen Mechaniken, die es zu bieten hat. Die ganzen Ansätze sind super, aber die Umsetzung ist nie zu Ende gedacht. Und das ist leider Gottes, weshalb ich halt mehrfach vor Frust fast das Spiel ausmachen wollte. Wie gesagt, der letzte Boss, die letzte Phase, ich bin zweimal gestorben und die dauert aber auch seine 10 Minuten jeweils. Und dann denkst du dir, boah, wirklich, muss ich das jetzt nochmal machen? Die Passagen mit Kai, ich kann das dritte Kapitel, also ich werde das Spiel nie wieder einlegen, aber wenn ich daran denke, dieses dritte Kapitel, wo du die ganze Zeit nur am Rumsnipern bist und immer wieder den Controller hin und her wägeln bist. Da hat irgendwer nicht an den Spieler gedacht. Da hat irgendjemand gedacht, ich habe eine geile Idee, aber niemand hat gesagt, wird das dem Spieler eine Stunde lang am Stück Spaß machen? Und das ist halt, wie gesagt, auf das gesamte Spiel in meinen Augen anzuwenden.
Ich habe mir das Making-of ja danach auch nochmal angeguckt, weil das ist ja Gott sei Dank mit auf der Scheibe. Und die haben 5 Jahre an dem Spiel entwickelt. Und sie sagen auch in dem Making-of, dass sie keine finale Hardware hatten und halt vorher schon nur auf Verdacht entwickelt haben. Deswegen vermute ich auch mal dieses Dauerruckeln irgendwie. Ich vermute mal, dass sie da auch mit der Spielmechanik vielleicht noch ein bisschen rumgekämpft haben, dass das alles nicht so ganz hundertprozentig hingehauen hat. Und das Spiel musste fertig werden, dann ist die PS3 endlich rauskam. Und dann haben sie wahrscheinlich da ein bisschen was noch vergessen zu ändern.
Ja, also wie gesagt, du merkst, dass da Feintuning fehlt. Und das ist sehr schade, weil halt 3 Jahre später mit Spielen, selbst des Darksiders, das ich gar nicht mag, aber das hat's besser hinbekommen, das Kampfsystem zu adaptieren von God of War. God of War 3 ist da rausgekommen und natürlich das Meisterwerk Bayonetta. Das ist so, ja. Hätte man sich gesagt, okay, dann vielleicht brauchen wir noch ein halbes Jahr, denn das ist ja halt erst 2008 Anfang erschienen wäre. Ich weiß nicht, ob das finanziell bei denen möglich wäre, vermutlich nicht, aber halt, du siehst halt immer wieder bei dem Spiel, beim Durchspielen, da fehlt irgendwie noch so der finale Polish.
Ja, ich denke mal, da hat Sony ein bisschen auf die Tube gedrückt, weil
die tauchen in den Credits das, auch auf, ja. Die haben
das ziemlich doll promotet und ich vermute mal, dass die da das Geld denen zugesteckt haben und gesagt haben, Leute, die Konsole kommt raus, gibt Gas, das muss fertig werden.
Ich vermute, weil sie da schon wussten, dass God of War 3 sich noch hinziehen wird. Da haben sie gesagt, genau. Okay, dass wir zumindest ein anderes Hack and Slay haben, wieder ein eigenständiges. Mach das bitte. Ja. Na, ist, wie gesagt, ich find's schade. Es war nett, einmal durchzuspielen, wenngleich auch immer wieder alle paar halbe Stunde mal Frustpassagen aufgetaucht sind. Aber ich bin froh, dass ich es nachgeholt habe, endlich, ganz ehrlich. Und ich würde das jetzt nicht unbedingt jedem ans Herz legen. Mein Nachteil war, dass ich niemanden hatte, der mir das vorher hätte sagen können, dass das durchaus in Frust enden kann. Aber ich bin froh, es hinter mich gebracht zu haben und auch froh zu sehen, dass sich dieser Entwickler so krass weiterentwickelt hat. Also die haben ja dann danach das Enslaved rausgebracht, was ich vor 2 Folgen, glaube ich, noch mal ein bisschen kritisiert hatte, weil Thomas das ja durchgespielt hat. Also ich finde, das ist immer noch zu monoton. Aber das DMC, damit haben sie richtig die Bude gerockt. Ich mag vielleicht die Charakterisierung nicht vom neuen DMC, aber das Kampfsystem finde ich nach wie vor großartig. Und sie haben mittlerweile ein neues Spiel angekündigt, das Hellblade. Und wenn die jetzt das Kampfsystem so wie mit, also wenn diese Entwicklung jetzt so weitergeht, von Heavenly Sword zu Enslaved zu DMC, dann bin ich echt gespannt, wie Hellblade auf der PS4 sich machen wird.
Ja, bin ich auch. Also das werde ich mir auf jeden Fall, wenn ich denn dann die PS4 habe, auf jeden Fall angucken. Wenn es nicht auch wieder für PC erscheint, wer weiß. Die anderen Sachen sind ja auch für PC erschienen. Also Enslaved und DMC.
Ja, ich sehe das tatsächlich gerade zum ersten Mal, dass das DMC auch für PC erschienen ist, ja. Das wusste ich nicht.
Ja, das war schon öfter im Steam-Sale, also das ist schon was länger da.
Ah, okay.
Ich glaube sogar länger als Enslaved. Enslaved ist nämlich irgendwie erst letztes Jahr gekommen oder so.
Das habe ich mitbekommen wiederum, ja.
Naja, das haben sie nämlich nachträglich noch rausgehauen.
Ja, nee, also wie gesagt, wenn diese Kurve vom Kampfsystem her, wie sie sich gemacht haben, die ging halt bisher nach oben. Und wenn sie jetzt diesen Trend halten, dann denke ich, kann Hellblade verdammt interessant werden. Und da war Heavenly Sword auf jeden Fall ein klasse Einstieg und hat wie gesagt seine Marken, vor allem aus heutiger Sicht, vor allem wenn man Vergleiche ziehen kann mittlerweile, weil man so viel Besseres auf dieser Hardware gewohnt ist aus diesem Genre mittlerweile. Aber ich kann mir vorstellen, hätte ich auch eine 2007 eine PS3 mir gekauft, dann wäre das auf jeden Fall auch mir als Highlight eher im Gedächtnis geblieben.
Ja, ich sag ja, ich hab's ja jetzt nochmal gespielt und es ist nicht so gut gealtert von der Kampfmechanik her. Aber es hat verdammt geile Charaktere. Ich mag auch Nariko und die ist sowieso eine Figur irgendwie. Die sollte doch irgendwo nochmal auftauchen. Ich weiß nicht, war das irgendwie in diesem komischen Kampfspiel, was es da gab für die PS3?
Das kann sein, ja.
Dieses Smash Bros.
All-Stars Battle Royale.
Ja, genau. Dieser Smash Bros. Ersatz da für PlayStation. Irgendwo sollte die nochmal auftauchen. Ja, und ich find's schade, dass sie mit der nicht noch irgendwie neue Spiele gemacht haben oder so. Aber sie ist ja tot.
Ich find sie relativ unsympathisch. Ich weiß nicht wieso, aber ich find Bohan ist der Showmaster in diesem Spiel.
Ja, gut. Das ist Andy Serkis, ne? Der hat halt einen guten Humor. Haben wir bei Gollum schon gesehen.
Ja.
Ja, ich kann das Spiel nicht wirklich empfehlen, aber es ist eine Perle auf der PS3 irgendwie, die man zumindest vielleicht mal gespielt haben sollte, wenn man sich für die Anfänge der PS3 interessiert.
Ja. Ist auch auf jeden Fall ein interessanter Titel, vor allem, weil der halt wirklich nach wie vor exklusiv ist, weil Sony irgendwie mit involviert war im Spiel. Und das ist auf jeden Fall interessant gewesen, das endlich mal nachzuholen. Also es gibt viele Spiele vom PS3-Start, die ich nicht nachholen muss. Das, was mir jetzt spontan einfallen würde, worauf ich immer noch Bock hätte, wäre das Motorstorm, das Originale. Aber da hört es dann tatsächlich auch schon auf. Also Heavenly Sword und Motorstorm, das sind so die zwei Titel, wo ich sagen würde, ja, das muss man, das sollte man als jemand, der an der Historie der PS3 interessiert ist, vielleicht doch mal gezockt haben.
Ja, das waren ja meine beiden Starttitel, die ich hatte. Ich empfehle dir bei Motorstorm aber tatsächlich das Pacific Rift. Das ist besser als das Originale.
Okay.
Ja, es ist ein bisschen abwechslungsreicher, weil das Originale ist doch sehr grau und monoton.
Eher braun, oder?
Also ja, braun-grau halt, ne, so wüstemäßig. Canyons. Und bei das Pacific Rift hat doch dann ein bisschen mehr Abwechslung geboten.
Okay.
Da gibt's Vulkanlandschaften, grüne Landschaften. Also das ist das bessere Motorstorm, sag ich mal. Das Apokalypse, was danach kam, ist schon wieder scheiße. Also Pacific Rift ist das Beste. Meiner Meinung
nach. Bestimmt, weil das so ähnlich klingt wie Pacific Rim. Und ich werde es vielleicht irgendwann mal nachholen. Und dann können wir da meinetwegen auch einen Podcast zu machen.
Ja, das hat auch seine Probleme. Also so ist es nicht. Es ist auch kein perfektes Rennspiel.
Ach, es ist...
Und du musst frustresistent
das
sein.
Das habe ich
jetzt auch schon
mit der Flugschule und Heavenly Sword ja fast gemeistert.
Ja, genau.
Ja, also wie gesagt, ich habe das praktisch eine Stunde bevor wir angefangen haben aufzunehmen durchgespielt und ich habe Kai praktisch live per Skype auf dem Laufenden gehalten und ich habe ihm geschrieben bei meinem dritten Anlauf, wenn ich das jetzt nicht packe, dann mache ich das aus und gucke mir das Ende auf YouTube an. Ich habe es dann glücklicherweise gepackt.
Ich habe schon gesagt, der Podcast wird ganz toll, soll man nicht besser verschieben.
ich hab's ja dann geschafft zum Glück, aber das ist schon hart an der Grenze der Frusttoleranz. Also das es tut weh, ja.
Ja, also der letzte Kampf, die dritte Phase ist die Hölle. Also ich habe da auch geflucht. Das ist schon wirklich nah am Unfairen.
Ja, aber gut, das wollen wir euch jetzt ersparen. Ich bin überrascht, dass wir trotzdem noch auf eine Stunde gekommen sind. Minus dem kleinen Ausfall, den wir zwischenzeitlich hatten. Aber gut, das war auch nur eine Minute.
Ja, mein Fehler.
Kommt vor. Würde ich sagen, weil das immer noch aufgenommen wird, bevor ich weg war, bin, wie auch immer, gibt es von meiner Seite aus zumindest nicht viel zu erzählen. Also alles, was ihr in Folge 270 gehört habt, dass ich dank an Ronpa 2 Zeug und so weiter, ist jetzt aus unserer Sicht immer noch aktuell. Deswegen kannst du, wenn du möchtest, noch als kleines Outro ein bisschen erzählen von dem, was du aktuell zockst. Wenn das nicht schon wieder GTA Online ist.
Nee, tatsächlich habe ich mir dann jetzt doch, wie schon letztes Mal, glaube ich, gesagt, The Walking Dead nochmal angetan und fertig gespielt, die zweite Staffel. Ja, ist ganz nett. Andreas und ich wollten da ja vielleicht nochmal irgendwann drüber sprechen.
Wartet noch ein bisschen ab, Thomas ist das, glaube ich, auch derzeit am Zocken. Dann könnt ihr das zu dritt machen.
Ah, das ist schön, ja, genau. Das ist eine gute Idee. Dann machen wir das doch. Ja, und ansonsten habe ich nur mal reingespinkst in die Redux Version von Metro. Sehen gut aus, aber muss ich mich halt noch näher mit beschäftigen. Sonst war nichts Großartiges.
Okay, ja, das Metro Redux spielt Andreas jetzt dann für PS4. Und er ist auch vom Technischen nochmal sehr begeistert. Er hat gesagt, von der 360 zur PS4-Fassung ist das ein sichtbarer Sprung.
Ja, ich spiel's ja auf dem PC. Ach ja, und Sims 4 habe ich angetestet, ja. Weil meine Tochter sich das geholt hat.
Natürlich, immer die Tochter. Ich habe mir hier nicht Sailor Moon geholt für mich.
Nein.
Meine Schwester wollte das haben.
Naja, Sailor Moon finde ich ätzend. Nee, meine Tochter spielt da Sims 2, Sims 3 und jetzt ist 4 rausgekommen und dann hat sie natürlich rumgequakt. Oh, Sims 4. Ah.
Aber sie hat ja nächsten Monat Geburtstag, da passt das doch.
Ja, eben. Das will man machen, ne? Und dann habe ich es mir halt auch mal angeguckt. Ja, es ist halt Sims. Ich habe zumindest einen Charakter erstellt und ein Haus gebaut. Was jetzt weiter passiert, keine Ahnung.
Alle Türen und Fenster löschen und dann...
Ja, dann verhungern lassen, genau.
Abbrennen, eigentlich.
Oder so. Ja, ich habe schon gehört, man kann die irgendwie, weil es gibt ja keinen Pool mehr, um die ersaufen zu lassen. Jetzt kannst du aber wohl die einmauern und dann halt quasi verhungern lassen.
Ja, aber ungelogen, ich habe das auch manchmal gemacht. Weißt du, ich habe Sims 1 mir dann von meinem Bruder ausgeliehen, einen Pool gebaut und dann die Leiter gelöscht, sobald sie drin waren.
Ja, genau. Und jetzt musst du sie halt irgendwie einmauern, also ohne Fenster, ohne Türen, und dann kannst du sie verhungern lassen.
Das geht aber auch schon in den Vorgängern. Wie gesagt, und meistens haben sie dann irgendwie die Bude abgefackelt oder so. Und oh Gott, ey. In diesem Spiel kommen die schlechtesten Seiten des Menschen heraus. Aber besser da halt, als im echten Leben, weißt du?
Das ist halt ein riesiges Puppenhaus. Was macht man halt da? Blödsinn.
Ja.
Das war's dann auch bei mir. Also mehr habe ich nicht gespielt. Ist ja noch nicht so lange her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben.
Ja, wie gesagt, also das ist jetzt auch noch alles praktisch in einem Rutsch mit Folge 270 und 71 aufgenommen. Also wundert euch nicht, dass das jetzt, wenn der Podcast rauskommt, dann nicht mehr so aktuell ist. Wer weiß, vielleicht kommt der nächste Woche schon der Danganronpa 2 Podcast, wenn Andreas und ich durch sind. Mal gucken. Man weiß es aus heutiger Sicht noch nicht.
Ja, müsst euch ranhalten.
Ja, auf jeden Fall. Gut, dann danke, dass du das Spiel tatsächlich auch noch für den Podcast nochmal durchgespielt hast.
Das ist ja Gott sei Dank nicht so lang. Das kriegt man ja, wenn man es kennt, tatsächlich in 5 Stunden durch oder so.
Ich habe für meinen einzigen Anlauf 5 Stunden und 40 Minuten gebraucht. Ich habe das, wie gesagt, aufgenommen und der Zeitzähler auf Windows sagt mir, das sind 5 Stunden und 40 Minuten.
Ja, das haut hin.
Ja, das ist schon ein bisschen traurig, dass die PSP-Teile von God of War dieselbe Länge haben. Na gut, das soll es dann gewesen sein mit Heavenly Sword. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einem neuen, frischen Thema. Ich bin der Maurice, bis zum nächsten Mal.
Ich bin der Kai, bis dann, ciao.